Du hast gerade gesagt, dass Katsunara nie wiedersehen wird. Ich habe das in Anwesenheit mehrerer Stadtwachen protokolliert, fuhr Sorena unbarmherzig fort. Um sie herum standen 5 Wachen, die Speere warnend erhoben. Dabei wurde Katsu das Gefühl nicht los, dass sie vor allem ein Auge auf ihn hatten. Außer Sorena verstand niemand, warum er hier sein durfte. Nicht einmal er selbst. Der Fremde schluckte, leckte sich mit der Zungenspitze über die blutige Unterlippe. Ich schweige. Denkst du, dass die anderen das ebenfalls tun? Sorena lehnte sich nach vorne. Dir ist doch klar, dass wir ihnen dieselben Fragen stellen, oder? Und eine Person wird reden, um sich selbst zu retten. Also, verrate mir, wo Nara ist, und ich sorge dafür, dass deine Strafe milder ausfällt. Katsu runzelte die Stirn, denn der Gedanke, dass dieser Mann davonkam, gefiel ihm nicht. Der Fremde schnaubte belustigt. Welch alte Taktik, als ob ich darauf reinfalle. Wir werden alle schweigen. Das reichte. Katsu packte den Mann an seinem dreckigen Hemd und zog ihn nach oben. Rede endlich! Der Mann sah ihn zunächst mit aufgerissenen Augen an, aber als Sorena eine Hand auf Katsus Schulter legte, verwandelte sich seine Panik in ein suffisantes Grinsen. Wir gehen! Sorena wandte sich an die Stadtwachen und deutete auf den Gefangenen. Ihr bleibt hier und passt auf ihn auf. Ich kehre schnellstmöglich zurück. Damit lief sie los und Katsu folgte ihr, spürte dabei den Blick des Fremden in seinem Rücken und die Scham in seinem Nacken. Einmal mehr hatte er die Beherrschung verloren und es hatte keinen Sinn, Sorena um Nachsicht zu bitten, denn ihre Warnung war deutlich gewesen.
Nara fühlte sich, als hätte sie den größten Fehler ihres Lebens begangen. Die Worte des Fremden hallten noch immer in ihrem Verstand nach, ein unausweichliches Echo. Ach, Nara, deine Mutter wird sich wirklich freuen, dich wiederzusehen. Ein Satz wie ein Tsunami, der alles niederriss, woran sie geglaubt hatte. Also rannte sie, weg von diesem Mann mit dem hämischen Grinsen, hin zu der Sicherheit, die sie schon ihr ganzes Leben lang begleitete. Das Meer. Es umschloss Lord in einer liebevollen Umarmung, breitete sich zu allen Seiten hin aus und sein Anblick brachte Nara dazu, endlich innezuhalten. Atemlos starrte sie auf das dunkle Wasser, über dem die Sichel des Mondes glänzte. Gischt wirbelte zu ihr empor, getragen von Wind und Wellen. Ihre Schritte hatten sie über den Rand des Hafens geführt, einen kleinen Abhang empor, der zu ihrer rechten Seite hin steil abfiel. Hinter ihr erklangen unruhige Stimmen, der natürliche Klang einer Stadt, die gerade einen Kampf erlebt hatte. Naras Kopf glühte und nach einem weiteren tiefen Atemzug erkannte sie das Gefühl, das ihr so heiß in der Kehle brannte. Scham. Statt besonnen innezuhalten und die Situation zu klären, war sie davongelaufen. Vor den Menschen, die alles gegeben hatten, um sie zu befreien. Vor Zura, Pal, Kaya, Pulter, vor Katsu. Die Vorstellung, dass ausgerechnet sie sahen, wie überfordert Nara sich fühlte, hatte sie zum Meer getrieben. Eine Reaktion, die sie nicht von sich kannte und die sie über alle Maßen verwirrte. Als Beschützerin Koris hatte sie bereits viele außergewöhnliche Situationen gemeistert, aber diese überstieg jeden Familienstreit, jede wilde Bestie, jeden Sturm.
Oh, Nara, wir haben noch nicht einmal angefangen. Es wird der Tag kommen, an dem du dich an diesen Moment zurücksehnst.
Nara presste die flache Hand gegen ihre Brust, hoffte, so ihr rasendes Herz zu beruhigen. Deine Mutter. 1000 Gedanken tobten in ihr wie die wilde See, doch ein Wort war lauter als alle anderen. Lüge. Der Mann musste gelogen haben. Naras Mutter war tot, lag unter Wasser begraben. Das Gewicht ihres Seelenbuches an ihrer Seite war Nara Beweis genug. Die Aussage des Hüters war deutlich gewesen. Nara war an Eurinis Seelenbuch gebunden. Bei diesen Gedanken brannte ihr Gesicht noch heißer, denn sie war nicht nur davongelaufen, sondern hatte zudem grundlos einem Fremden geglaubt, der sie zuvor angegriffen hatte. Beides einer Beschützerin unwürdig. Sie musste zurück, um die Sache aufzuklären und sich bei den anderen zu entschuldigen, die ihr Leben riskiert hatten, um sie zu finden. Da erklangen Schritte direkt hinter ihr. Nara wirbelte atemlos herum, bereit erneut zu kämpfen. Ein schwarzer Umhang, kaum sichtbar in der Nacht, aber vom Hafen her fiel Licht zu ihnen herüber, und so erkannte Nara zumindest die Umrisse. Ein dunkler Mantel wie jene, die ihre Entführer trugen. »Vorsicht«, sagte sie und deutete mit einer Hand auf das Meer, um zu verdeutlichen, dass sie im Vorteil war. »Nur reden«, erklang die Antwort. Eine sanfte Stimme, viel zu freundlich für jemanden, der ihr etwas antun wollte. »Ich möchte nur reden.« »Aber ich möchte deine Lügen nicht hören«, erwiderte Nara und machte sich bereit, das erste Zeichen in die Luft zu schreiben. »Keine Lügen.« Die fremde Person wich ganz langsam zurück, signalisierte, dass sie keine Bedrohung darstellte. »Nur die Wahrheit. Du verdienst sie, Nara, Tochter von Eurini und Faris.« Nara schluckte. »Es ist nicht schwer, die Namen meiner Eltern herauszufinden. Du musst dir schon etwas anderes einfallen lassen, um mich zu beeindrucken.« Sie hörten Steingladiole, Erde vergisst nie. Die Bücher der Macht, Band 3, von Liza Grimm. Gelesen von Corinna Dorenkamp, Julian Tenstedt und Gisa Flake. Ein Hörbuch des Argon Verlags.